Den macht sogar meine Oma.
Hallihallo, herzlich willkommen. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht, im Mittelkreis vom Bolzplatz. Hallo, hier ist Niklas.
Hier ist Stefan. Ist es nicht total ungemütlich im Mittelkreis vom Bolzplatz? Das ist doch so steinig und wenn es geregnet hat, ist matschig und so.
Nee, das ist schon, also hier in Troisdorf haben sie mittlerweile sogar die Bolzplätze, sind alle alle grün und Kunstrasen.
Ja.
Jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin froh, dass ich Cetirizin gestern genommen habe und keinen Heuschnupfen habe, aber das hat man ja bei Kunstrasen tendenziell eh nicht mehr, ne?
Nee, da hat man dann höchstens die schwarzen Knüppelchen in der Nase, das ist auch nicht schön.
Ja, Granulat-Allergie.
So, genau, so heißt dann, hör mal, du klingst so toll.
Hast du ein neues Mikro?
Ja.
Super.
Ja, ich habe mir das tatsächlich diese Woche von der Badischen Zeitung ausgeliehen. Das kommt gut an bei solchen Terminen auch.
Nee, sieht auch, die Halterung sieht auch echt gut aus.
Ja, Christian Streich ist einfach ein Held. Ich finde, jede Pressekonferenz ist so, ich fühle mich so heimisch bei ihm, bei den Pressekonferenzen, die man so sieht, wie bei so einer Late-Night-Show von Harald Schmidt. Das ist einfach, es gehört irgendwie dazu, es ist unaufgeregt, aber es ist sehr weise und witzig.
Ich glaube, das ist einer der tollsten Jobs, die man haben kann, bei der Badischen Zeitung oder irgendeiner anderen, die über den SC Freiburg berichtet, Reporter zu sein und regelmäßig an diesen Pressekonferenzen teilzunehmen, wo er ja tatsächlich lustige Sachen sagt, aber eben auch komplett politische, also auch weltpolitische, gesellschaftspolitische. Ich glaube, dass es jedes Mal einfach einen riesen Mehrwert hat, da zu sein.
Wobei, und jetzt driften wir vielleicht ein bisschen ab, aber Pressekonferenzen mittlerweile verstehe ich nicht mehr so ganz den Sinn einer Fußballpressekonferenz. Ich arbeite ja bei Vox und wir haben ja auch Pressekonferenzen, da sind dann aber nur akkreditierte Journalisten, da ist kein Livestream, sondern der Journalist bekommt dann im Nachgang an die Gruppendiskussion sozusagen auch noch Einzelinterviews und hat dann ja sozusagen seine exklusiven Aussagen des in Anführungszeichen Trainers, des Künstlers oder wer auch immer da halt dann im Gespräch ist. Aber hier bei so einer Pressekonferenz beim Fußball, die werden ja mittlerweile alle auch irgendwie übertragen bei Sky Sports News HD oder teilweise direkt von den Vereinen als Livestream irgendwie ins Internet gejagt. Da kann ja jeder quasi deine nichtssagende Frage, die Antwort auch mit aufgreifen. Also du hast ja nichts Exklusives und es ist ja, wenn man nicht gerade Christian Streich da sitzen hat, auch immer das Gleiche vor jedem Spiel, nach jedem Spiel. Ja. Es ist immer das Gleiche.
Ja klar, da gibt's dann Highlights und Lowlights. Wir kommen später nochmal darauf zurück, wenn es um den FC Bayern und die Wutrede von Karl-Heinz Rummenigge geht. Aber das machen wir erst später. Mich interessiert nämlich jetzt gerade eigentlich viel mehr und vermutlich auch alle, die letzte Folge gehört haben.
Was macht eigentlich
Julian Nagelsmann?
Ja, und vor allen Dingen seine Antwort auf unsere ihn persönlich gestellte Frage bei Facebook zu den 12 Körnerbrötchen. Hashtag.
Ja, ich sag dir direkt vorneweg, ich war noch nie von einem Trainer so enttäuscht wie von Julian Nagelsmann.
Absolut.
Ja, so. Also, wir haben in der vergangenen Folge gefragt, lieber Julian Nagelsmann, auf seiner neuen Facebook-Seite, die er laut eigenen Aussagen selbst betreut und selbst alles da postet. Also
hat
er
auch nochmal im
Sportstudio,
genau, im Sportstudio nochmal bestätigt, dass er das alles selbst macht.
Ja, ja, am Arsch, glaubt doch keine Sau. So, ihm haben wir also freundlich auf seine Facebook-Seite geschrieben, wie das denn ist. Wir haben in der Bild gelesen, in einem Interview, dass er sich halt freut, weil er ja noch so ein bodenständiger Typ ist, der seine Facebook-Seite selbst betreut und er auch noch selbst zum Bäcker geht, dass er einfach glücklich ist, wenn er abends 12 Körnerbrötchen kaufen kann. Und
es ist immer noch eine großartige Nachricht.
Und es ist immer noch nicht geklärt und auch, dass der Bildjournalist damals nicht einfach mal nochmal nachgehakt hat und gesagt hat, Herr Nagelsmann, Herr Hashtag Nagelsmann, Julian Hashtag Nagelsmann, das ist sein zweiter Vorname, was machen Sie denn mit 12 Körnerbrötchen? diese Frage schwebte ja quasi schon beim Interview im Raum und sie ist bis heute nicht beantwortet worden. Auch nicht auf Facebook.
Auch nicht auf Facebook. Wir haben es natürlich auch über das aktuelle Sportstudio, über den Hashtag FragNagelsmann versucht und hofften, dass dann vielleicht Katrin Müller-Hohenstein unsere Frage stellt zu den 12 Körnerbrötchen. Aber nein, hat sie nicht. Stattdessen wurde natürlich über sein Logo gesprochen, dass er sich selbst, ah nee, das hat er glaube ich nicht selbst designt, ne? Er hat sich selber mal eine Modemarke kreiert.
Ja,
ohne jeden
genau.
Produkt irgendwie verkauft zu haben.
Ist geil oder so hieß sie, glaube ich.
Richtig. So, dann hat er aber eben über sein neues Logo gesprochen. Da gab es jetzt auch noch ein bisschen Ärger mit den Jenaer Nachrichten. Wer mal auf die Webseite von den Jenaer Nachrichten geht, wird sofort verstehen, warum. Weil die Logos sehen quasi genau gleich aus. Gut, so ein kleines J und ein kleines N kann man halt auch irgendwie sehr schnell irgendwie gleich miteinander verquicken. Das ist natürlich immer die Frage der Schöpfungshöhe. Der Typ, der das Logo für die Jenaer Nachrichten gemacht hat, hat jedenfalls gesagt, er würde gerne mal von Julian Nagelsmann auf ein Bier eingeladen werden. Und ja, dann könnte man das Ganze aus der Welt schaffen. Also, da sieht man schon, wie weit das offensichtlich her ist mit der künstlerischen Schöpfungsqualität, Höhe oder so. Ja, aber dadurch, dass Julian Nagelsmann ja gesagt hat, er beantwortet auf Facebook alles selbst, beziehungsweise er kümmert sich persönlich um seinen Facebook-Account und auch um seinen Instagram-Account, das bedeutet ja auch, dass er sich absichtlich dagegen entschieden hat, uns zu antworten.
Ja. Ja. Warst du auch, also kommen wir nochmal zu seinem Auftritt beim aktuellen Sportstudio,
ja,
wo das Sportstudio ja bei Facebook und Twitter die Leute schon tagelang vorher ganz aufgeregt darauf aufmerksam gemacht hat, dass er kommt und dass man ihm Fragen stellen kann. Warst du auch so enttäuscht, dass man am Ende, glaube ich, in der Sendung nur eine einzige Hashtag FragNagelsmann-Frage eingeblendet hat oder die dann halt ihm gestellt hat? Also vielleicht hat er sich auch dann, als er vor Ort war und auf Frau Müller-Hohenstein getroffen ist, direkt gesagt, ja, aber hier, diese blöden Internetfragen, die lass doch mal schön weg. Ich betreue das alles selbst. Ich will keinen Shitstorm von meiner Seite.
Ja, zumal er ja auch all diese Fragen, ne, um dieses, wie lange bleibt der Trainer, direkt so, ja, ich bleibe natürlich nächstes Jahr auch noch in Hoffenheim. Er hat ja, ja, da auch dem Sportinformationsdienst ein Interview gegeben, wo er dann gesagt hat, dass es mit so einem Traineramt ja auch genauso ist wie in einer Liebesbeziehung. Da hat man mal einen Partner und denkt, das ist das Beste, was einem passieren konnte. Und nach einem halben Jahr denkt man sich, um Gottes Willen, was habe ich mir denn da angelabert?
Ja. So, und ganz ehrlich, genau das Gleiche dachte ich dann Tage nach unserem Facebook-Post. Was habe ich denn da angelabert? Ja. Ich war so, ich hatte die rosarote Nagelsmann, Hashtag Nagelsmann Sonnenbrille auf und war falling in love mit Julian und habe eigentlich gehofft, er antwortet auf mein Angelabertes zurück und da kam einfach nix.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Versuch, weil ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das mit den 12 Körnerbrötchen finde ich eigentlich immer noch lustig und ich würde gerne die Antwort wissen. Und auch,
ja,
wie er Trainerpositionen und Liebesbeziehungen miteinander vergleicht, das ist eigentlich ganz lustig. Und auch,
aber ganz ehrlich,
auch sein Auftritt im Sportstudio, der war jetzt nicht so schlecht. So,
war
aber,
okay.
Ja, wir sind halt schon so ein bisschen gekränkt. Vielleicht sollten wir einfach unseren Facebook-Post dieser Episode noch einmal verlinken. Direkt mit der Seite von Julian Nagelsmann in der Hoffnung, dass er dann darauf reagiert.
Ja,
einfach nochmal sieht,
also
wirklich letzte Chance.
Die ein, zwei Leute, die unseren Podcast hören, also ihr seid auch gerne dazu aufgerufen, nicht Shitstorm-mäßig, sondern wirklich so Candy-Storm-mäßig eher, Körnerbrötchen-Storm-mäßig, einfach wirklich in einem absolut höflichen Ton, darum bitten wir euch, einfach mal nachzufragen, ihn einfach mal anzustupsen und ihn darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich große Hashtag Nagelsmann-Fans sind. Das klingt vielleicht alles ein bisschen ironisch, aber eigentlich, ich finde Juli ist ein cooler Typ.
Ja.
Einfach ein Jingle da rein.
Mailand oder Madrid?
Champions! Weiter weiß ich nicht.
Ja.
Die Größten!
Zum Glück gibt es jetzt aufgedeckt von falsche9.net den kompletten Text der Champions League-Hymne zum Mitsingen, wo dann auch so schöne Dinge vorkommen wie The Baby Bell oder auch die Mehlmöse. Da kommen Worte drin vor, von denen wusste ich bisher gar nicht, dass es überhaupt im Deutschen gibt. Ja, aber das nur als lustige Einleitung für das traurige Champions League Ausscheiden unserer beiden Vereine.
Ach ja, man, weißt du, man muss mal auch Ups und Downs haben, und wenn das Down darin besteht, dass man im Viertelfinale der Champions League rausfliegt, dann ist das aber ein ganz schönes Upes Down, finde ich.
Absolut. Ich bin da ja ohnehin im Reinen. Find's auch sehr lustig, wenn ich dann lese, dass jemand während des Spiels Bayern gegen Real Madrid die Wikipedia-Seite von Victor Kasai ändert. Wo dann unter anderem drin steht, dass er ein Hungarian Football Referee sei, der zurzeit auch für Real Madrid spielt. Also, wie viel Energie muss man haben, während eines Fußballspiels auf die Seite zu gehen und da Einträge zu machen? Finde ich großartig.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, wer das war. Ich glaube, es war Kalle Rummenigge, der voller Wut war. Ja. Er hat auf dem Bankett nach dem Spiel den der versammelten Meute gesagt: Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Das ist meine eine Lieblingsstelle, ja, dass er diese Verwendung von im wahrsten Sinne des Wortes, ich finde es sehr eklig und ich bin froh, dass sie duschen konnten, wenn sie beschissen worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich noch viel toller finde, ist, der Kicker hat die gesamte Berichterstattung ging komplett auf diesen Satz, wir sind beschissen worden, ja, ist ja auch das Highlight sozusagen dieser Rede, kann ich auch verstehen. Und du hast aber eben gesagt, bei so Pressekonferenzen, man hat ja dann irgendwie alles, aber es wird dann eben nur über dieses, wir sind beschissen worden berichtet. Wenn man sich jetzt aber die gesamte Rede beim Kicker mal durchliest, die denkwürdige Bankettrede im Wortlaut, ist der Anfang eigentlich das Allergeilste, wo ihm nämlich im ungefähr zweiten, dritten Satz das Mikrofon kaputt geht. Ja, also hier steht: Ich glaube, wir waren heute Abend alle Zeugen eines dramatischen, eines emotionalen und ich denke auch fantastischen Fußballspiels. Applaus. Und ich möchte der Mannschaft, Mikrofon fällt aus. Und dann sagt er: Scheint ein ungarisches Mikrofon zu sein. Wie viel Hass muss der gehabt haben, dass der sogar an dieser Stelle schon sagt, Victor Kasai ist das alles schuld und gibt auch diesem Mikrofon die Schuld, dass das bestimmt auch von Victor Kasai manipuliert wurde oder von ihm gebaut wurde oder von irgendeinem seiner Landsleute. Meine Güte, was für ein beschissener Rassismus. Ey, das gibt's überhaupt gar nicht.
Ich finde es ehrlich gesagt auch einfach total unsouverän voller Doppelmoral, wenn du nach dem DFB-Pokalsieg 2014 gegen Borussia Dortmund, wo das Tor von Borussia Dortmund nicht, war's so rum oder wurde da ein Tor euch gegeben, was eigentlich keins war, oder war es das Dortmund-Tor, was nicht gegeben wurde, obwohl es eins war?
Egal, wir haben den Pokal geholt. Olé, olé, olé.
Ja, so, und da gab es ja dann auch kritische Stimmen, die gesagt haben, ey, das kann doch nicht sein, dass im DFB-Pokalfinale nicht irgendwie Torlinientechnik eingesetzt wird und so, und das ist ja total doof, weil jetzt nur so eine gravierende Fehlentscheidung dieses Spiel mitentscheidet. Und da hat Karl-Heinz Rummenigge damals gesagt, es ist unerträglich, in welchem Maße die Unparteiischen, die nicht auf Wiederholung, Zeitlupen und sogar mathematische Berechnungen zurückgreifen können, öffentlich an den Pranger gestellt werden. Dies kann und sollte künftig verhindert werden.
Hast du das auswendig gelernt damals, dass du es heute
noch
so zitieren kannst?
Ja, natürlich. Es hat sich eingeprägt die letzten 3 Jahre. Das ist, Karl-Heinz Rummenigge ist täglich in meinem Gedächtnis. Ja. Mit diesem Einsatz morgens beim Aufstehen habe ich Karl-Heinz Rummenigge voller Wut vor meinem geistigen Auge.
Ja. Über Dortmund haben wir jetzt gar nicht uns vorher abgestimmt, aber eigentlich wollen wir über die nicht sprechen, weil das passt irgendwie nicht in diese Sendung hier rein, oder? Über alles, was da dem BVB passiert ist.
Ach, nö, ich finde, dass das eine großartige Leistung im Viertelfinale, sich durchaus noch so wacker zu behaupten, wenn die UEFA Termine über Terrorismus stellt und vor allem Kommerz und TV-Gelder, und man dann halt einen Tag später im Hinspiel wieder antreten muss. Am bescheuertsten fand ich war Sport1.de, die eine Benotung dann gemacht haben, der Dortmund-Spieler nach der 3-1-Niederlage in Monaco, wo es 5 Fünfen gab und eine 6, und irgendwie bei, ich weiß nicht, bei welchem Spieler dann in der Erklärung dabei stand, bei diesem Spiel wird er noch mehrmals schweißgebadet aufwachen und über seine Fehler nachdenken, wo ich denke, vielleicht wird er nach dieser Woche auch schweißgebadet aufwachen und es lag überhaupt null am Spiel. Es ist ziemlich daneben, dann so da drauf zu hauen.
Ich bin, und überhaupt diese Benotungen von Spielern. Komm, machen wir das, wofür...
Reicht mir schon.
Neues von den Spielerfrauen.
Ja, ist deine Rubrik. Da schweig dich bitte nicht aus.
Na, ich dachte, du baust mir jetzt hier so eine Ankündigungsrampe.
Ach so,
aber
natürlich.
Ist in Ordnung.
Läuft nicht auf Vox die Sendung Shopping Queen?
Das ist richtig.
Hat da nicht auch mal eine Spielerfrau mitgemacht in letzter Zeit?
Du sagst es. Es ist verrückt. Normalerweise habe ich bei Vox relativ wenig mit dem Thema Fußball zu tun. Das ist sehr schade, dass sich mein Hobby und mein Beruf so weit unterscheiden. Aber ich hatte das große Glück, auch gerade was meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast angeht, Futter zu finden. Denn in unserem Nachmittagsformat Shopping Queen, montags bis freitags um 15 Uhr mit Mode-Star-Designer Guido Maria Kretschmer, der die Outfits von 5 shoppenden Frauen beurteilt am Ende, hat mitgemacht Nathalie Grahl. Und ich kann mir vorstellen, was du jetzt denkst, wer?
Ich hatte jetzt gerade über ein Wortspiel mit Heiliger Gral nachgedacht, aber komm. Ja. Ja.
Das ist die Ehefrau vom VfB Stuttgart-Torhüter Jens Grahl.
Ja, und, natürlich.
Ja. So, und die ist jetzt quasi bei Shopping Queen dabei gewesen. Und der Sportbuzzer.de hat über diesen großartigen Moment natürlich auch einen langen Artikel gemacht. Und das Schöne ist, sie hat natürlich auch einen Instagram-Account. Und dass sie modisch immer auf dem aktuellsten Stand ist, beweist die 24-Jährige regelmäßig auf Instagram. Und ich würde jetzt sagen, wir haben ja auch einen Instagram-Account. Ich folge ihr jetzt gleich erstmal.
Oh, das habe ich ja völlig vergessen, dass ich mich ja eigentlich in Pose zu bringen hatte für diese Folge. Das ist vertagt. Das tut mir sehr leid. Ja.
Ja, das müssen wir noch nachholen, dass wir auch.
Wenn ich ehrlich bin, es liegt eben auch einfach daran, dass ich keine Schuhe habe, die absolute Obergranate sind, wie ich auch in diesem Artikel lese, die sie nämlich bei Shopping Queen getragen hat. Ich glaube, ich muss tatsächlich erst shoppen gehen, bevor ich so ein Shooting machen kann. Also.
Ja, ich könnte dir ja ein Shopping-Motto vorgeben.
Ich war zwischendurch mal auf dem Instagram-Profil von Kathi Hummels, weil ich dachte, wenn ich das erste Foto jetzt mache, dann will ich gleich ganz oben, ja? Ganz oben beim echten Profi lernen. Und ich habe halt keine Sachen mit Ananas drauf. Und ich habe halt auch keine Handtasche, die aussieht wie eine Wassermelone. Ja, so.
Wie wäre es mit dem Motto hipper Vintage-Look, style dich schicker als sogar deine Oma?
Okay.
So einfach mal als Shopping Queen Styling-Motto vorschlagen.
Du meinst also oder so, stimmt. Oder ich bediene mich im Kleiderschrank meiner Mutter. Das könnte jetzt aber wieder ein ganz anderer Fetisch sein.
Ja, der Artikel ist auf jeden Fall einen Monat her und der letzte Absatz ist dann um 15 Uhr, also vor einem Monat, steigt das hochspannende Finale von Shopping Queen auf Vox. Wir krallen vor Aufregung jetzt schon die Finger in die Armlehnen.
Ist ein bisschen ironisch. Eigentlich ironisch finde ich aber die Tags, mit denen dieser Artikel dann bei Sportbuzzer vertaggt ist, nämlich erstens Fußball zweite Bundesliga, zweitens VfB Stuttgart, drittens Jens Grahl, VfB Stuttgart. Freunde, wie wär's mal mit dem Tag Spielerfrau? Ja. Aber gut, man kann nicht anderes alles haben, wie auch unser alter Freund Chicharito.
Sag mal, was heißt Chicharito nochmal?
Warte mal, ich glaube, das steht auch in dem Artikel drin.
Ja, meinst du?
Ja, könnte sein. Ich glaube.
Bist du sicher? Ich such mal gerade.
Ja, guck mal bitte.
Nee, da steht nichts von Erbse. Ich habe gerade mal geguckt.
Richtig, kleine Erbse. Chicharito heißt ja kleine Erbse.
Aber Moment, haben wir das Post-Erbsen-Zeitalter jetzt plötzlich erreicht? Ist Chicharito mittlerweile so sehr in der Bundesliga etabliert, dass in einem Artikel über ihn nicht mehr kleine Erbse mit automatisch da drin steht?
Ich finde,
sind wir denn hingekommen?
Ja, die Bild-Zeitung erwartet da schon ziemlich viel von ihren Lesern. Finde ich auch.
Ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass mir das so auffällt, dass da nicht dieser Einschub drin steht, in Spanisch kleine Erbse.
Ja.
Ja. Aber die kleine Erbse ist ja wieder solo.
Ja,
das ist,
wir haben ja gerade erst, als sei es in der letzten Episode gewesen, darüber berichtet, dass er nicht heiraten wird, weil es da das große Liebes ausgeht. Und schwuppdiwupp hat er offensichtlich schon wieder jemand Neues, nämlich Camilla. Ja?
Camilla. Hat die eigentlich auch ein Instagram-Profil? Das müssen wir noch rausfinden.
Ich hätte mich jetzt eher gefragt, hat die einen Ausweis, wo drin steht, dass sie über 18 ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Nur allein von dem Foto.
Hallo. Moment. Hier steht die mexikanische Schauspielerin Camilla Sodi, 30 Jahre alt.
Dann haben sie hier ein
Vielleicht haben die ein 15 Jahre altes Foto genommen.
Das Einzige, das sie hatten. Das kann natürlich sein. Ja. Nee, dann bin ich erleichtert. Entschuldigung. Ja.
Also.
Ja, aber das konnte ja nichts werden. Chicharito ist ja gerade mal 28. Da ist sie ja 2 Jahre älter. Was ist das denn für eine Trauerbewältigung?
Ja, aber ich glaube, so ein Bundesligaspieler ist ja wahnsinnig reif.
Ach so. Ja, dann bin ich erleichtert.
Was hast du für einen Altersunterschied zu deiner Frau?
3 Monate.
Ja, okay, aber das, ja.
Und ich bin der Jüngere.
Dann teilst du ja das Schicksal von Chicharito.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Sie nennt mich auch immer, egal.
Kleine Erbsen.
Natürlich nicht, sonst würde ich ja Chicharito genannt werden. Ja.
Warum nicht? Ja. Das kann man ja mal etablieren.
Ansonsten bin ich dieses Mal für diese Rubrik wirklich ganz tief abgestiegen in die Untiefen des Boulevardjournalismus und habe im Stern, einer der letzten Ausgaben, Nummer 14 von Ende März, das Interview mit Philipp Lahm gelesen. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt schon, Moment, wie heißt sie noch gleich? Claudia.
Ist das Interview so stark inhaltlich wie seine Tweets?
Ja, ungefähr auf diesem Level. Also okay. Beispielsweise Frage, wenn er dann jetzt ja dann aufhört, wie ist es da mit seiner Fitness? Und dann fragt man ihn, ein kleines Bäuchlein scheint da mittelfristig nicht ausgeschlossen. Er antwortet, mal abgesehen davon, dass die Frage eine Unverschämtheit ist, ja.
Deshalb Ach, das hat aber was knuffig,
ja,
was knuffig Humoriges so.
So, aber zurück bei den Spielerfrauen, zurück zu Claudia Lahm. Man fragt ihn halt, dass sein letztes Heimspiel ja gegen den SC Freiburg stattfindet und ob er sich dann einen bestimmten Abschied vorstellt. Und Philipp Lahm sagt, ich tippe mal aus jahrelanger Erfahrung, dass es einen großen Blumenstrauß geben wird, den ich selbstverständlich pflichtbewusst sofort an meine Frau weitergebe. Ist das nicht toll? Claudia Lahm weiß heute schon, dass sie am, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann das Spiel gegen Freiburg ist, einen großen Blumenstrauß bekommt. Finde ich toll.
Schön. Schön. Freuen wir uns alle für Claudia. Du bist die
einzige Frau in meinem Leben.
Meinem Leben, die ich lieben tu.
Und Jacqueline auch.
Und Jacqueline auch.
Wettbewerbsverzerrung.
Yeah, Derek Hengel, AFP. I'm wondering, Bastian, you just talked about Chicago developing a good fire club, both for you first and then for the coach. I wonder, with your addition to this team, is it a fair expectation to see a clear pathway towards a World Cup competition come out of Chicago? Let me rephrase. Do you expect now that you're here, Bastian, that a World Cup goal for Chicago Fire is a realistic expectation?
So the World Cup club? Well, not the World Cup. We as a club don't play for the World Cup, but we'll adjust it to MLS Cup.
Yes.
Do you think MLS Cup is a realistic expectation?
I think in football is everything realistic. And I always believe in the team which I play for, that you can win the game. Even if it's against the best team of the world, you have a chance to win. So I experienced that a lot in my career, that everything is possible. And of course, I'm not here and saying we will win the league. That's not my way. I want to win the next match, and from match to match to match, and then see at the end of the day where we are. And that's all what I can do, and I think what we can do. But I hope that once, with the vision of Nelson and also Veljko, that this club becomes to a world club, as you said.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tragischer finde, dass dieser Reporter, nachdem er diese Frage gestellt hat, ob Chicago die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen kann und es dann so große Fragezeichen in den Augen von Bastian Schweinsteiger gibt, von Bastian übrigens, Bastian Schweinsteiger, Bastian, und er dann sagt, okay, let me rephrase the question. Und er stellt sie nochmal genau so, mit dem gleichen inhaltlichen Fehler.
Oder aber auch schön, ja? wie alle vorne auf, bei der PK total nervös und aufgeregt sind. Der Trainer, der Teammanager oder der Vereinsboss, Bastian Schweinsteiger und noch ein wahrscheinlich Pressesprecher des Vereins. Und alle vier gucken sich vollkommen irritiert, verwirrt an. Der Pressesprecher kommt zu Bastian rüber, flüstert ihm ins Ohr und dem Trainer ins Ohr, dem Boss ins Ohr. Ehe dann alle verstehen, er meint die MLS.
Oder, ob es nicht viel tragischer ist, was dann Bastian Schweinsteiger sagt, nämlich genau die gleichen Plattitüden.
Wir gucken von Spiel zu Spiel. Ich glaube, man kann jeden Gegner auf der Welt schlagen. Am Ende des Tages ist wichtig, ob wir gewonnen haben oder nicht.
Ja. Genau das, was auch sonst immer gesagt wird, übersetzt er halt 1:1. Oh,
ich fand auch den Einstieg irgendwie schön. Das ist ja das Schöne beim Fußball. Da ist es alles möglich.
Genau.
So ungefähr. Es ist großartig. Aber ich glaube, das gilt ja nicht nur für den Fußball, diese Plattitüden hast du ja in den USA, also es wird ja jetzt in den USA keiner sagen, boah, das sind aber jetzt mal Erkenntnisse, sondern die kennt man da ja auch von allen anderen US-Sportarten ganz genauso. Und das ist ja das, was ich meine bei Pressekonferenzen. Es ist vollkommen inhaltsleer und wenn du als Journalist doch mal eine Frage stellst in einer Pressekonferenz, die dazu führt, dass es eine sehr, sehr gute Antwort gibt, dann benutzen alle, weil sie alle das mitbekommen haben, die Antwort und keine Sau erinnert sich mehr daran, es sei denn, du bist von der DPA und stellst Donald Trump eine Frage, erinnert sich daran, dass du das jetzt gerade gefragt hast, sondern es ist dann einfach nur die, boah, das war aber eine kecke Antwort von Bastian Schweinsteiger und allen ist es egal, wer das gefragt hat. In dem Fall war es vielleicht besser, dass keiner mehr sich daran erinnert, welcher Journalist konkret die Frage gestellt hat. Das wäre wahrscheinlich die letzte gewesen.
Das bringt mich übrigens auch wieder zurück zu dem Interview mit Philipp Lahm im Stern, wo er nämlich auch gefragt wird, warum er denn jetzt nicht einfach für 15 Millionen nach China gegangen wäre, so wie alle anderen Schweinsteigers und Podolskis dieser Welt. Und dann antwortet er grinsend
nach dem Motto, ich will nochmal eine neue Kultur kennenlernen. Oder noch besser, eine neue Sprache. Schon klar. Das ist doch irreal, was da passiert.
Großartig. Philipp Lahm basht komplett gegen die Spieler, die ins Ausland gegangen sind. Und dann eben in einer anderen Sprache da ihre Plattitüden von sich geben. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier sehe und was du aufgemacht hast, das Thema zu Pressekonferenzen, ja, ich glaube so dieses gedruckte Wort oder mal so eine Rede im Wortlaut, wo dann vielleicht der Spieler nicht so genau aufpasst oder der Trainer, was er da gesagt hat, ist eigentlich der viel interessantere Journalismusteil.
Ja, wobei das ja Quatsch ist.
Wir sollten also hier mal unseren Podcast einfach ausdrucken.
Aber ja, aber dann würde ich den ja auch vorher nochmal zur Freigabe bekommen. Weißt du, wenn du das jetzt komplett transkribierst.
Ja, aber du bist ja kein Fußballer. Jetzt stell dir mal vor, was Andi Brehme wohl freigegeben hätte, alles.
Ja, Andi Brehme, da wäre alles durchgegangen. Aber die Aussagen von Philipp Lahm sind ja durch PR-Berater und Management doppelt freigegeben worden, bevor der Spiegel da auch das erste Wort abgedruckt hat. Da kannst du ja mal für.
Gut.
Das
gut.
Ist ja keine, huch, das hat er jetzt im Interview so gesagt, jetzt kann man das nicht mehr ändern, Ding.
Nicht mehr ändern kann auch Manuel Schmiedebach, was er gesagt hat bei der Seitenwahl, als ihm der Schiri die Münze zeigt, was er gerne hätte, welche Seite. Und er dann einfach sagt, ja, beides scheiße. Ein absolut grundehrlicher, wunderbarer O-Ton. Der ist leider zu schlecht zu verstehen, aber wir haben den Twitter-Account von André96HSV verlinkt, wo man sich das Ganze als kurzes Twitter-Video angucken kann.
Ja, und es geht ja auch darum, dass es die Farben von Eintracht Braunschweig sind, die quasi beim Münzwurf zur Wahl stünden. Deshalb fand Manuel Schmiedebach beides scheiße.
Beides scheiße. Was viele auch ziemlich scheiße finden, ist das, was der wunderbare brasilianische Verein El Fluminense de Feira Flummi, wie wir Fans sagen.
Flumse. Flumse.
Die Flummis, die haben nämlich, auch Werbung auf der Rückseite ihres Trikots. Per se ist jetzt mal Werbung auf so einem Trikot gar nichts so Außergewöhnliches. Aber was tatsächlich zu sehen sind die aktuellen Preise eines Supermarkts und zwar auch mit Nachkommastellen. Also beispielsweise kann man da für 10 Real 98 kann man sich eine leckere Pizza kaufen. Ja? Und der Spieler mit der Nummer 10 hat eben noch 1,98 an seinem Trikot.
Das Schöne ist ja auch, dass der Spielername hinten ersetzt ist durch das Produkt.
Ja.
Also zum Beispiel 5,98 brasilianische Real kostet Shampoo Palmolive.
Genau, mit der Nummer 5. Shampoo!
Und aber um noch besser finde ich diesen Artikel der Morgenpost, der Hamburger Morgenpost, wo nämlich dann hier steht, so macht der Zehner des Teams Reklame für eine Pizza für den Kaufpreis von 10,98 Real, in Klammern 3,30 €.
Ja, ich finde, das ist doch absolut wichtig. Man muss auch wissen, was so eine Tiefkühlpizza in Brasilien kostet.
Was kostet denn die Pizza?
Ja, ja.
Absolut, ja. Ich meine,
ich hoffe, es ist eine Tiefkühlpizza.
Die halbe Info.
Ja.
Aber also, ich mache mich jetzt so drüber lustig, dass die Hamburger Morgenpost da in Klammern den Europreis hinschreibt, aber ich wäre der Erste gewesen, der das umrechnet in so einem Google-Währungsumrechner, wie viel 10,98 Real denn jetzt eigentlich in Euro sind und was man für eine Pizza denn da jetzt bezahlt denn am Ende.
Würdest du wohl auch umrechnen, wie lange du brauchst, um 10.000 Sitze in einem Fußballstadion zu schrubben?
So ist Fußball.
10.000 Plätze schrubben, das ist, glaube ich, das dauert, glaube ich, ein Weilchen. Und noch verrückter ist es ja, weil es hier als Strafe gedacht ist.
Genau.
Denn ein türkischer Fußballfan von Trabzonspor hat sich erlaubt, unverschämterweise im neu gebauten Stadion von Trabzonspor, das im Dezember eingeweiht wurde vom neuen türkischen Diktator, Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, sich auf einen der Plastikstühle zu stellen.
Unerhört.
Unerhört. Ich meine, und da hat Herr Trabzonspor auch gesagt, Leute, wir sagen das nicht nur so, das meinen wir auch so, das ist hier unser neues Zuhause. Würdet ihr bei euch zu Hause mit angezogenen Schuhen auf einen Stuhl steigen? Wer das tut, wird umgehend bestraft. Und
ist jetzt auch natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er es in einem Stadion gemacht hat, weil wenn ich hier zu Hause auf einen Stuhl steige, habe ich dann halt nicht 9.999 weitere Stühle, die ich putzen muss. Aber gut. Ja.
Ja. Richtig, also bei dir zu Hause putze ich im Zweifel gern durch, wenn ich mich mal aufs Sofa stellen darf,
ja.
Oder es aus Versehen in der Euphorie über ein Tor oder so dann mache. Aber hier waren dann 10.000 Stühle zu putzen und Trabzonspor hat den Unhold tatsächlich ausfindig machen können. Darüber schreibt auch die Welt, den Artikel verlinken wir, da könnt ihr euch auch nochmal ein Twitter-Video ansehen. Denn Trabzonspor hat das Ganze dann filmisch begleitet, wie dieser Fan 10.000 Stühle schrubbt. Aber der Fan ist anonym geblieben. Aber ja, eine Lehrstunde der Fußballpädagogik.
Und wie Welt aus dem Artikel ausleitet, für türkische Verhältnisse sogar recht glimpflich.
Ja.
Recht glimpflich ist es ja auch Erwin ergangen, nachdem er Herrn Zweier, Einser? Nein, Herrn Zweier die rote Karte gezeigt hat. Und dieses Hin und Her danach fand ich ja so großartig. Also, Spiel, Dortmund gegen Schalke, aufgeladen, blöd gelaufen, Elfer nicht gekriegt und irgendwie läuft dann hinterher Erwin im vollen Kostüm zu Herrn Zweier, zeigt ihm die rote Karte und ich dachte noch so, oh, das ist eigentlich ganz lustig. Der regt sich hinterher voll auf. Dann irgendwann kommt so nach einer Stunde in der Berichterstattung der Twist, das war die rote Karte von Herrn Zweier. Die hat er ihm nur zurückgebracht, weil er die verloren hat. Und irgendwann im Lauf des Fußballsamstags kommt dann plötzlich die Meldung, nee, stimmt gar nicht. Das war eine Karte, die Zuschauer geworfen hatten, die dann Erwin Herrn Zweier gezeigt hat. Du als neutraler Betrachter so eines Revierderbys. Was sagst du denn zu Erwin? Ich meine, wir hatten ja erst vor ganz kurzer Zeit hier, wie hieß das Maskottchen? The Hornet? Merke ich mir, dass eine Schwalbe gemacht hat in England, da haben wir hier noch geflaxt und so, das ist ja wirklich ganz schlimm. Und schwuppdiwupp, Monat später passiert es eben auch in der Bundesliga, dass ein Maskottchen mal ein bisschen steil geht.
Also ich finde, Erwin sollte sofort in den türkischen Knast.
Oder alle roten Karten von Herrn Zweier putzen.
oder sowas.
Mit einem gelb-schwarzen Frottetuch.
Wenn ich mich recht erinnere, hat Schalke 04 auch so einen ironischen Tweet dann am darauf folgenden Spieltag gepostet, wo Erwin in so einem Polizeibüsschen hockt und quasi Polizisten daneben stehen und ja, so im Sinne von Stadionverbot, aber so im Scherz.
Ach, ich habe nur das gesehen, wo er auf so einem Tretboot sitzt oder so und dann heißt er, ich glaube, ich muss jetzt flüchten. Interessant, wie sie es offensichtlich ausgeschlachtet haben.
Vielleicht war das auch einfach alles eine virale Marketingmaßnahme.
Für Erwin,
Für Erwin, damit er einfach mehr Fans hat als Emma vom BVB.
Ja.
Ja.
Apropos Tiere auf dem Spielfeld.
Ja, was da? Nur statt Bienen Ratten, denn
ja.
Brøndby IF hat gegen den FC Kopenhagen gespielt in Dänemark in der ersten Liga und
während des Spiels wurden
ich kennst mich ja, ich muss immer nochmal nachgucken, so, wer denn jetzt was gemacht hat.
Ja, während des Spiels wurden tote Ratten bei einem Eckball auf den ausführenden Spieler geworfen. Also das, wo man normalerweise sieht, dass irgendwie mal so ein Feuerzeug fliegt oder eine Münze oder ein Bierbecher, da haben sie dann tote Ratten geschmissen.
Genau, und das waren die Fans von Brøndby oder Brøndby, die da vier tote Ratten aufs Spielfeld geschmissen haben.
Genau, und also jetzt bei aller Ekligkeit und so weiter, was geht denn bitte in einem Fußballfan vor? Weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie diese Ratten nicht im Stadion gefunden haben oder aber während des Spiels gefangen und getötet, ja, sondern die müssen die doch mitgebracht haben. Also haben tote Ratten in ihren Rucksack oder was auch immer gepackt. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du das tust?
Ich habe ja mal gehört, dass es was Pyrotechnik was Pyrotechnik angeht, dass viele Ultras das zum Beispiel anstatt des Hotdogs in ihrem Brötchen quasi packen da, und dann am Ordner vorbeigehen, weil der Ordner die abtastet, aber nicht davon ausgeht, dass im Brötchen statt der Wurst plötzlich ein Böller drin ist oder so, ja. Und vielleicht hatten die Ratte auch im Brötchen.
Hot
ich
Rat.
Ich weiß es nicht.
So ein schöner Hot Rat.
Waren vielleicht auch mehr Ratten und einige wurden tatsächlich schon rausgefischt am Anfang vom Ordner.
Ja.
Aber ich weiß es auch nicht. Schön finde ich aber auch, dass reviersport.de hingegangen ist und noch so ein Best-of-Wurfgeschosse unten in den Artikel angefügt hat.
Ja.
Da erinnert man sich dann voller Begeisterung an verrückte Momente. 1982 Charlton Athletic gegen Luton Town. Eine tote Katze oder Teile einer toten Katze wurden in der zweiten Hälfte auf den Rasen geschmissen.
Es geht weiter mit
Real
dem
Madrid
Kopf von einem
gegen,
Schwein, genau.
Genau, Real Madrid gegen FC Barcelona als Willkommensgruß für Luis Figo, der den zum Erzrivalen gewechselt ist, das Schwein.
Genau, der Schweinekopf, natürlich der Golfball auf Oliver Kahn und so weiter.
Ich finde, das ist so ein bisschen off-topic. Ich finde, der Golfball ist off-topic hier in der Auflistung. Du kannst nicht anfangen und sagen, hey, Ratten hier und jetzt komm, da war mal ein Katzenteil, hier war mal Schweinekopf, danach geht's hier mit Red Bull Leipzig und einem Bullenkopf weiter und dazwischen ein Golfball.
Ich glaube, der ist nur da, um überhaupt eine Überleitung zu haben zu dem Spiel 2001 im Stadion von Inter Mailand, wo jemand eine ganze Vespa vom Oberrang geworfen hat. Auch da frage ich mich, wie kriegt er die Vespa überhaupt ins Stadion rein?
Ja, ja, ins Stadion ist das eine, aber dann in den Oberrang. Das Gefährt wurde vor dem Spiel einem Bergamo-Fan geklaut und dann habe ich auch nichts anderes zu tun, als mit der komischen Vespa ins Stadion reinzufahren und hoch zum Oberrang zu schleppen, um es dann da runterzuschmeißen. Es gibt Leute vollkommen bekloppt und ja.
Manche von denen posten ja auch jeden Tag das gleiche Bild von Mehmet Scholl auf Facebook.
Internationale Härte.
5.505 Personen gefällt die Facebook-Seite dasselbe Foto von Mehmet Scholl jeden Tag zur selben Uhrzeit.
Und genauso heißt die Seite, www.facebook.com, dasselbe Foto von Mehmet Scholl jeden Tag zur selben Uhrzeit.
Aber das Verrückte ist ja, nicht nur, dass das jeden Tag gepostet wird, sondern auch, dass jeden Tag Leute darunter kommentieren.
Und zwar zum wie Beispiel, Hulle.
18. April. Schau mal, Paul, Mehmet hat heute, also es ist so ein Foto, wo Mehmet, ich weiß nicht, wie man diesen, das ist so ein bisschen Steven Seagal-Blick, also
so ein
man Lehrer-Blick. Kann alles hineininterpretieren.
Genau.
Ja. Man kann jede Gefühlsregung reininterpretieren und Yu Sebastian schreibt, schau mal, Paul, Mehmet hat heute erfahren, dass Helene Fischer ihre tiefgründigen Songs gar nicht selbst schreibt. Stattdessen steckt dahinter ein ominöser Songwriter mit dem Pseudonym O.LiveRKan. Vermutlich ein Inder. Siehst du diese Fassungslosigkeit, die sich in der Entgleisung von Mehmets Gesichtszügen manifestiert? Erkennst du das Licht, das gerade in seinen Augen erlischt? Und so weiter. Es ist jeden Tag. Mehmet Scholl kann Bälle umkippen.
Mir gefallen ja besonders gut so Kommentare, wo dann sowas steht wie: Mehmet sieht heute etwas gestresst aus. Findest du nicht?
Ja.
Ach Gott, wunderschön. Also das ist so eine Seite, die muss man einfach abonnieren und ich glaube, man freut sich jedes Mal, wenn man dieses Bild hat und dann wieder einen Kommentar liest. Das ist einfach
ja, und hier auch heute überrascht Mehmet die Jury mit seinem frischen Auftritt und seinem kecken Walk. Wir haben heute ein Foto für ihn, das war wahrscheinlich ein Donnerstag. Das ist internationale Härte, da kann man nichts mehr zu sagen.
Ursprünglich waren wir auch auf das Thema Fotos von berühmten Prominenten in Fußballtrikots gekommen, weil James Bond bei Liverpool auf der Tribüne saß. Der Original-Tweet, der ist nicht mehr verfügbar, weil inzwischen der Twitter-Account Transfers Horses gesperrt oder gelöscht wurde von Twitter. Das ist vielleicht
wahrscheinlich
was
haben die wieder illegal irgendwelche Videos hochgeladen.
Da sollten wir jedenfalls dranbleiben. Das scheint eine ganz heiße Sache zu sein. Ich habe dann aber natürlich sofort recherchiert, gibt es nicht irgendwo irgendwelche tollen Klickstrecken zu prominenten Fußballfans und ihren Vereinen? Und natürlich hat Sport 1 da was für mich. Und man muss eigentlich gar nicht weiterklicken als Bild 1.
Weil ich finde, fand Bild 3 besser jetzt, ehrlich gesagt.
So,
aber gut,
finde,
erzähl du mal Bild 1.
Will Ferrell Trikot vom FC Chelsea mit so einem Lockenkopf. So, das sehe ich. Das ist so ein Bild. Da mache ich vielleicht einen eigenen Facebook-Account draus. Jeden Tag das gleiche Bild von Will Ferrell im Trikot vom FC Chelsea. Finde ich großartig. Er ist da übrigens Ehrenspielführer. Ja.
Ich fand Bild 3 besser. Megan Fox in einem, also dadurch interpretiert man dann rein, dass sie Manchester United-Fan ist. Sie hat ein bauchfreies, knappes T-Shirt an mit MUFC Manchester United Shirt und da steht dann drauf und ein Jubeln da und es schließt sich hier an dieser Stelle der Kreis, Chicharito auf dem T-Shirt drauf gedruckt mit dem Satz Chicharitos Team. Vielleicht ist sie auch einfach nur Chicharito Team. Hat man Megan Fox schon mal in Leverkusen im Stadion gesehen? Vielleicht ist das die nächste Spielerfrau?
Oder steht gar in ihrem Facebook-Profil Beziehungsstatus lebend in Leverkusen?
Ja.
So, auch ein sicheres Zeichen beispielsweise. Ja. So, aber papalapap. Also wenn es tatsächlich in den letzten 4 Wochen ein Foto gab, wo es um das Thema Fußball und Prominente ging, dann ist es das, das Patrick Ovomoyela gepostet hat. Und ich habe so viele Fragen an dieses Foto. Man
ja,
sieht,
lest mal vor.
Ja,
nein, lest
man,
mal vor.
Ich sage erstmal, was man sieht. Man sieht Patrick Ovomoyela, wie er hinter 3 Leuten steht, die an einem Tisch sitzen und da offensichtlich Autogramme schreiben. Und die 3 Leute vor ihm sind Jean-Marie Pfaff, Horst Rubesch und Harry Weinfurt.
Also und jetzt denkt man sich, Mensch, das ist irgendeine Fußballveranstaltung oder so. Oder,
ja, und
aber warum
auch,
ist da Harry Weinfurt? Und dann der Text, überragende Runde gestern auf der Angelshop-Messe.
In Aurich.
Das Wochenende.
In Aurich.
Was ist schiefgelaufen? Angelt Patrick Ovomoyila? Wissen wir da etwas nicht von seiner großen Leidenschaft, seinem großen Hobby?
Offensichtlich, der hat ja auch so ein schönes kariertes, wahrscheinlich Anglerhemd an, kann man so sagen. Auch, ich finde auch die Jacke von Horst Robesch geht absolut als Angler-Jacke irgendwie durch. Jean-Marie Pfaff hat sich ein bisschen zu schick gemacht, ja, da in so einem normalen Sakko. Und Harry Weinfurt, ja gut, dass der da irgendwie lange am Teich sitzen kann und wartet, bis er den nächsten Karpfen rauszieht, geschenkt. Ja? Aber ja, nicht überbieten.
Rauf oder runter.
Ja. Wirklich, also das ist ein Foto, besser kann es gar nicht sein und besser kann auch gar nicht diese Folge enden.
In diesem Sinne, so schnell ging es schon wieder rum. Das war, den macht sogar meine Oma. Mein Name ist Nick.
Ich bin Stefan.
Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de.
Nick, direkt nach der Aufnahme, sag mal, hast du eigentlich ein neues Mikro? Super.
Ah.